Es ist August 2025, ein Sommer, in dem die weltpolitische Lage nicht zur Ruhe kommt. Und wir stecken in Deutschland und auch in Europa mittendrin in der Zeitenwende. Aber die Frage ist, schaffen wir das wirklich? Wir nehmen uns die Zeit für ein WIMCOM-Sommerinterview mit Dr. Matthias Witt. Und wir versuchen, Antworten zu geben auf Fragen nach Resilienz, Erwartungshaltung, Potenziale, aber auch Problemfelder und Transformation. Und wir haben einen Wunsch. Diskutiert mit uns. Gebt uns ein Feedback auf diese Folge. Seht ihr es ähnlich oder anders? Gerne bei Spotify in den Kommentaren oder auf dem WIMCOM-Account bei LinkedIn. Zeitenwende konkret. Schaffen wir das wirklich? Inside Military Business. Der Podcast der WIMCOM. Wir verstehen Business to Military. Und hier erklären wir, wie es funktioniert. Matthias, wir erleben in den letzten Monaten ja sehr viele Sommerinterviews mit einem politischen Roundhouse-Kick. Jetzt ist erstmal parlamentarische Sommerpause. Macht ihr auch Pause oder geht's bei euch weiter?
Also Tom, wir arbeiten eigentlich unter Volllast. Natürlich müssen die unter die Mitarbeiter auch die eine oder andere Woche mal in den Urlaub gehen. Das haben wir im Moment sehr gestreckt, weil wir müssen schon drauf schauen, dass eigentlich alle auch hier sind, also all hands on deck, wenn man so möchte. Weil wir haben zu tun wie nie zuvor. Und deswegen muss ich sagen, also das Gefühl oder der Eindruck oder auch die Stimmung von Pause kommt eigentlich nicht auf. Und von Sommer auch nicht nach gefühlten 500 Regen.
Ja, absolut. Der Wettergott meint es auch nicht so besonders gut mit uns. Meinst du, dass die Bevölkerung diese Dringlichkeit wahrnimmt?
Ich glaube, dass das ganz schwer ist für die Bevölkerung, das überhaupt nachzuvollziehen. Das eine ist, ich mache das mal an drei Punkten konkret fest. Das eine ist, dass ja das Leben erstmal so weiterläuft. Also wir haben ja keine tatsächlichen Einschränkungen. Natürlich erleben wir zum Beispiel Anschläge auf die Bahnstrecke bei Düsseldorf, bekommen dann auch durch die Medien mitgeteilt, wer das sein könnte oder woher die Bekennerschreiben kommen, ohne dass ich jetzt darauf eingehen möchte. Und dann fragt sich natürlich immer die Bevölkerung, war das jetzt Putin, waren das andere Kräfte, waren das Kriminelle, war das organisierte Kriminalität? Unterm Strich zählt ja die Wirkung und die Wirkung ist so, dass erstmal ein Teil der Infrastruktur zerstört ist und wir uns eben nicht mehr so auf sichere Wege, in dem Falle sichere Bahnwege verlassen können. Auch nochmal vor dem Eindruck des Unglückes jetzt vor 14 Tagen auch in Baden-Württemberg. Das heißt, dass also diese Assoziationen freigesetzt werden in der Bevölkerung, das klappt nicht mehr so gut wie früher. Aber wir können eigentlich noch ganz gut leben und auch in Urlaub fahren. Ich überzeichne mal so ein bisschen. Das ist so das eine. Der zweite Aspekt ist, dass ja alle mitbekommen haben, es sollen jetzt bis zu 500 Milliarden Euro in den nächsten Jahren in Verteidigung investiert werden. Die, die sich damit näher beschäftigen, wissen auch, wir haben eine Differenzierung von 3,5 plus 1,5%, also verteilungsbezogene Infrastrukturausgaben bezogen auf unser Bruttoinlandsprodukt als NATO-Ziel bis 2035. Das weiß so der geneigte FAZ-Leser. Und dann haben wir natürlich als drittes die Meldung, jetzt ist der Sondergesandte von Trump schon zum x-ten Mal bei Putin gewesen, musste jetzt auch nicht mehr so lange warten wie vorher. Und jetzt soll eben auch ein Treffen zwischen Putin und Trump stattfinden. Und dann leiten viele davon ab, oh, das geht jetzt vielleicht ganz schnell auch in Richtung ein Waffenstillstand oder es beruhigt sich jetzt alles und vielleicht brauchen wir jetzt doch nicht mehr so viele Milliarden dort ausgeben, sondern können das auch an anderer Stelle investieren. Das heißt, die Einordnung dessen, was eigentlich so in der Welt passiert und dass selbst wenn jetzt es zu einem Waffenstillstand oder zu einem ganz unsicheren Waffenstillstand käme, wir trotzdem die 500 Milliarden brauchen, weil wir haben ja hier ein Vakuum in der Bundesrepublik Deutschland, ein militärisches Vakuum, das ja gilt, wieder aufzufüllen. Ansonsten hätten wir ja auch nicht das Ziel der Kriegstüchtigkeit 2029 und eben auch durch den damaligen Bundeskanzler Scholz proklamierte Zeitenwende. All das müssen wir zusammenbekommen und das ist für den gesellschaftlichen Durchschnitt sehr, sehr schwer.
Mhm. Und vor allem das Thema Dringlichkeit bei so vielen Nachrichten, die es zu diesen Themen gibt, ist auch ein bisschen schwierig hochzuhalten. Ich will ganz kurz nochmal Putin und Trump aufgreifen. Vor vielen Wochen oder vor wenigen Wochen, kurz nach der Trump-Wahl, hätte jeder gesagt, wow, da passiert jetzt was. Heute sagt jeder, naja, die wollen sich treffen, ob da wirklich was passiert, oder? Also diese Dringlichkeit wird ja auch dadurch befeuert, dass diese Vielzahl an Meldungen da ist und man so ein Stück weit auch nach Orientierung sucht, wie du es eben sagst, wenn man eben nicht zu 100% im Thema ist.
Ja, und der Mensch ist ja auch getrieben davon, Stichwort Hoffnung, dass alles besser wird. Und jeder von uns will ja auch, dass es eine Befriedung, ein Frieden in der Ukraine gibt, obwohl wir jetzt ja seit 3,5 Jahren feststellen, dass es dazu nicht kommt. Und jetzt müssen wir uns ja fragen, was hat sich tatsächlich in den letzten 3,5 Jahren so verändert bis heute, dass ein Frieden greifbar ist. Und meine persönliche Meinung ist, da hat sich eigentlich nichts geändert, weil ja auch die geostrategischen Interessen von Putin sich nicht geändert haben. Und am Anfang des Krieges wurde viel darüber gesprochen, was es eben auch volkswirtschaftlich heißt, so einen Abnutzungskrieg letztendlich auch zu führen, wie viele Tote und Verletzte sowohl die Ukraine als auch die Russen zu beklagen haben und damit eben auch die russische Bevölkerung, wie sich das Verhältnis von, also innerhalb der NATO und der NATO-Staaten, also das Verhältnis von Amerikanern zu dem Rest der NATO, also der europäischen NATO-Staaten geändert hat. Also all das wird ja auch hoch und runter analysiert. Aber letzten Endes hat sich an der Situation als solches ganz wenig verändert. Und ich glaube, dass das eben auch wichtig ist, darüber zu sprechen. Dazu dient ja auch dieser Podcast, dass wir nicht nur die Community erreichen wollen, sondern es ja auch Ansinn ist, möglichst viele da draußen auch zu erreichen. Also die, die das ohne Expertenwissen nur schlecht einordnen können.
Mhm. Dazu stehst du ja natürlich auch mit vielen Partnern im Austausch, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch im Ausland. Welche Anfragen und Erwartungen erreichen euch da aktuell so von außen?
Ja, wir haben, Tom, eigentlich durch die Industrie- und Handelskammer in München-Oberbayern, damit hat es begonnen vor knapp einem Jahr, dann sind viele IHKs dann nachgezogen, also das war so ein Effekt von Süd nach Nord. Und wir stellen jetzt aber auch fest, dass eben auch die Außenhandelskammern Interesse haben, dass wir ihnen helfen, wie ausländische Unternehmen hier eben auch unterstützen können, also Teil der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie werden können. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil jetzt ja einerseits schon ganz viele deutsche Unternehmen danach streben, in diese Branche zu kommen. Und für ausländische Unternehmen, jetzt mal neben der Sprachbarriere, es auch nicht so einfach ist, zu verstehen, was bedeutet Vergaberecht, was bedeutet es auch in dem Umschlagen auf Deutschland, also von europäischem Vergaberecht auf das nationale. Aber wo sind auch tatsächlich die Bedarfe? Das ist schwer zu verstehen und wir versuchen, denen eben klarzumachen, dass wir eigentlich, wenn wir auf solche Fragen antworten, wir erstmal standardisiert denen erklären müssten, was die eigentlich hier erwartet, bevor die als Unternehmen hier reinspringen.
Mhm. Beim Blick nach außen, gibt es eigentlich Lücken zwischen dem, was man uns zutraut und dem, was wir tatsächlich leisten können in Deutschland?
Aus meiner Sicht riesige. Ich gucke folgendermaßen drauf. Wenn wir sehen, dass wir einerseits in oder mit Deutschland eine der oder nicht sogar die stärkste Volkswirtschaft in Europa sind, andererseits eben auch, wenn wir jetzt den Verbund der europäischen Staaten sehen, also in der Europäischen Union und auch wissen, dass die Präsidentin eben eine Deutsche ist mit Ursula von der Leyen, die ja vorher auch Verteidigungsministerin gewesen ist, dann habe ich heute, das ist ja nur ein Beispiel, viele Menschen an Stellen, wo ich davon ausgehen muss, dass ein Zusammenhangswissen da ist und dass die Verantwortung für das Verständnis der Zusammenhänge und natürlich auch die Ableitung der notwendigen Maßnahmen auch klar ist. Ich bleibe nochmal bei der EU. Wenn wir jetzt sehen in den letzten Tagen, dass eben auch die Zölle mit den Amerikanern in Anführungsstrichen verhandelt wurden. Also wir wissen ja, dass die Sicherheitsarchitektur quasi wie so eine Hidden Agenda immer mit auf dem Tisch lag und damit eben auch die Rolle der Vereinigten Staaten in der NATO. Dann haben wir ja auch gerade durch die Berichterstattung in den letzten Tagen mitbekommen, dass eigentlich mit den 15% gar nichts klar war, sondern dass das, wenn überhaupt, eine grundsätzliche Einigung war und sich innerhalb der Branchen jetzt jedes einzelne Unternehmen fragt, können wir uns darauf verlassen? Ist das auch so gemeint wie verhandelt? Oder sind das niedrigere oder sogar höhere Zölle? Und wir alle wissen, wir brauchen in der Wirtschaft Planungssicherheit. Das ist ja auch das, was die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie noch vor 3,5 Jahren immer angemahnt haben. Das war nicht nur mehr Geld, sondern vor allem die Planungssicherheit. Jetzt haben wir eine weitgehende Planungssicherheit für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, aber eben nicht für die anderen Branchen. Und deswegen kommt eben aus meiner Sicht auch nochmal so ein Druck, dass viele andere Branchen jetzt eben auch überlegen, in die SVI auch einzutreten.
Das bringt uns dann natürlich direkt zu der Frage, wie sieht es mit den tatsächlichen Potenzialen aus unserer Sicherheits- und Verteidigungsindustrie? Wie sind wir da tatsächlich aufgestellt?
Ja, es ist so, dass man bisher eigentlich einen harten Top-Down-Ansatz fährt, vor allem in den letzten 3,5 Jahren. Man sieht die politische Situation, also Angriffskrieg der Russen gegenüber der Ukraine. Wir sehen natürlich auch auf andere Kriege wie Israel gegen Hamas. Wir sehen auch so ein bisschen, dass ja auch außerhalb oder weitgehend außerhalb des medialen Interesses die Konflikte zwischen China und Taiwan. Wir sehen natürlich auch die Piraten in Afrika zum Beispiel. Aber das ist alles sehr, sehr weit weg. Wir konzentrieren uns medial eigentlich vor allem auf diese zwei erstgenannten Kriege. Und dort ist es so, dass runtergebrochen wird von der politischen Bedrohung, also abgeleitet aus jetzt mal innerhalb von Europa, Russland, Ukraine und was könnte das für uns, also in Deutschland, bedeuten. Deswegen war ja auch die Entscheidung zur Zeitenwende, Rede des Kanzlers Scholz, dann eben in der weiteren Ableitung der Paradigmenwechsel, Sondervermögen 1, Sondervermögen 2 und dann eben letztendlich auch so das Brennglas auf die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und dieses hohe mediale Interesse. Das ist, so wie ich eingangs gesagt habe, der Top-Down-Ansatz. Aber jetzt geht es ja auch darum, eigentlich festzustellen, kann man, ich bleibe jetzt mal bei Deutschland, überhaupt all diese Bedarfe decken und kommen die Einkaufsabteilungen, zum Beispiel der Systemhäuser, überhaupt damit klar, dass aus einigen wenigen Anfragen pro Tag jetzt 50, 100, 150 oder sogar 200 Anfragen pro Tag kommen. Das heißt, das ist eine ganz andere Situation heute, die auch ganz anders von allen Unternehmen gemanagt werden muss.
Lass uns mal ganz konkret über Potenziale und Problemfelder sprechen. Wo liegen denn aktuell die größten technologischen oder organisatorischen Stärken?
Ich glaube, die Stärke von uns ist, dass wir einen eingefahrenen Verbund des Zusammenspiels von Systemhäusern einerseits und den mittelständischen Lieferanten haben, die ja auch in der Vergangenheit schon Schiffe, Panzer und Flugzeuge gemeinsam gebaut haben. Das heißt, vom Grundsatz her gibt es die Zusammenarbeit und das ist auch, ich sag mal, im besten Sinne auch eine eingefahrene Zusammenarbeit. Das andere ist, dass wir natürlich jetzt über sehr viel höhere Stückzahlen sprechen. Das bedeutet nicht, dass direkt aus der Manufaktur eine Serienfertigung wird, aber bedeutet, dass man eben wirklich signifikant die Kapazitäten hochfahren muss und deswegen auch neue Schweißanlagen bauen muss. Man muss sich über neue Fabriken im Inland und Ausland Gedanken machen. Man muss, das hatten wir auch schon an anderer Stelle, unheimlich schauen, dass ich aber auch qualifiziertes Fachpersonal ranbekomme. Und ich glaube, dieses Hochfahren von der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Deutschland und in Europa, das ist ja, ich sag mal, gilt ja für Europa, ist nicht so einfach, aber ist schon eine Stärke von uns, dass wir das auch können. Und ich habe den Eindruck, dass so nach einer Anlaufzeit von den ersten 2 Jahren wir da jetzt eben auch wirklich gut unterwegs sind.
Und wo stoßen wir an Grenzen? Gibt es die auch?
Ja, wir stoßen an Grenzen, Stichwort Personal. Wir kriegen dieses Personal nicht so schnell ran. Und selbst wenn es da ist, hat es einen anderen Erfahrungshintergrund. Das heißt, die müssen erstmal schlau gemacht werden für die Branche. Und was man auch sehen muss, das ist ja nicht einfach neuer Kapazitätsaufbau oder mehr Menschen oder eine neue Halle, die man nutzt oder eine Halle, die dann aufgekauft wird oder Unternehmen, die dann einfach dazu gekauft werden und die parallel zu dem bisherigen Unternehmen laufen, sondern die ganze Branche ist in der absoluten Transformation. Ich bekomme kaum mit, dass eines der jetzt beteiligten Unternehmen, und wir haben ja in den letzten 10, 12 Jahren hunderte von Unternehmen auch beraten oder durch die Academy dann auch unterstützt. Es gibt keins, was nicht in der Transformation ist. Die sind alle in der Transformation. Und Transformation bedeutet natürlich auch, dass ich unheimlich viel Kraft einsetzen muss, um mein Unternehmen auf die neue, dann höheren Bedarf dann auch auszurichten. Das ist eine Herkulesarbeit. Und um nochmal auf die Eingangsfrage nach Sommer, Sommerpause und Urlaub auch einzugehen, ich habe den Eindruck, dass alle, die ich so in der Branche beobachte, in den Unternehmen, also wirklich vom oberen Management bis nach unten zum Monteur, jeder eigentlich an seine Leistungsgrenze auch geht, weil man jetzt auch mitbekommt, es ist eben nicht nur ein besonderes Augenmerk auf der Branche aus wirtschaftlichen Erwägungen, sondern man hat eben jetzt eine ganz besondere gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und weil man vorher immer so ein bisschen in der Schmuddelecke war und jetzt da innerhalb von wenigen Monaten rausgegangen ist, man will es jetzt auch beweisen, dass wir es können. Und dass es eben auch ganz wichtig ist, dass sich eben auch jetzt die Bevölkerung auf uns verlassen kann. Also dieses Sendungsbewusstsein, das spüre ich bei ganz, ganz vielen.
Gibt es schwarze Schafe, die den Ruf der Branche belasten?
Ja, es gibt...
Spricht man nicht drüber?
Sprechen wenige drüber. Ich spreche gerne darüber, weil es wichtig ist, auch über das Phänomen auch zu sprechen. Genauso, Tom, wie bei Corona, da hatten wir auch ganz viele, die Nitrilhandschuhe herstellen konnten oder die dann eben auch mit Mundschutz kamen in den verschiedenen Klassifizierungen und man sich immer gefragt haben, können diese Nitrilhandschuhe oder der Mundschutz oder auch die Testverfahren auch das halten, was man eben auch versprochen hat. Und genauso ist es jetzt auch, immer wenn viel Geld im Spiel ist, kommen natürlich auch die sogenannten schwarzen Schafe. Wir selbst, und das habe ich ja auch schon in anderen Podcasts gesagt, verfolgen einen sehr harten ethisch-moralischen Kompass und wir weisen andere auch darauf hin, wenn wir sehen, das sind schwarze Schafe und sind natürlich in absoluter Distanz zu solchen Unternehmen oder auch Einzelpersonen, wenn wir sie denn erkennen. Es ist nicht immer einfach, die zu erkennen. Das ist die eine Herausforderung. Die andere Herausforderung, und das ist auch eine besondere Verantwortung von uns als WIMCOM. Wir sind ja die größte Unternehmensberatungsgesellschaft in Deutschland, die sich in dieser Nische Military Business bewegt. Deswegen haben wir auch einen Ansturm wie nie zuvor. Aber wir müssen eben auch ehrlich den Unternehmenslenkern sagen, wenn wir denken, entweder es gibt keine militärischen Bedarfe für das Produktportfolio, was sie anbieten, oder, und das schwingt eigentlich immer direkt damit einher, wenn sie selbst nicht in der Lage sind, in diesen schnellen Transformationsprozess einzusteigen, würde das Unternehmen ja eher geschwächt werden. Das sind sehr unangenehme Themen, aber auch die versuchen wir zu adressieren, auch wenn es nicht der Kern von Military Business ist. Also Kern von Military Business ist natürlich immer rein fachlich, aber wir müssen natürlich auch auf die Managementstrukturen gucken Und wir müssen auch im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung auch sagen, kann er schaffen oder kann er es nicht schaffen? Und wenn wir denken, er, also der Unternehmenschef, kann es nicht schaffen, dann müssen wir es auch in aller Klarheit kommunizieren, weil wir haben ja auch kein Interesse, dass Supply Chains aufgebaut werden mit Unternehmen, die es letzten Endes nicht bringen, weil das bedeutet ja den Abriss in der Lieferkette und bedeutet dann eben auch, zum Beispiel für das Beschaffungsamt in Koblenz, dass Verträge nicht eingehalten werden, weil Einzelne in der Kette nicht liefertreu sind. Und das gilt es natürlich zu verhindern.
Da seid ihr aber ein ganz wichtiger Player in dieser Kette als WIMCOM. Das ist, glaube ich, nicht immer einfach, oder?
Das ist nicht einfach, ja. Wir sind genauso, Tom, wie alle anderen auch, in der absoluten Transformation. Wir bauen auf, ich sage mal, mit Infrastruktur. Wir müssen hier neue Gebäude anmieten. Wir haben unser Team signifikant verstärkt, quer durch alle Dienstgradgruppen. Ich sag mal eher die Generalisten, aber auch die Spezialisten. Wir müssen zum Beispiel auch gucken, während der Vergangenheit immer das BeinBW und nochmal BeinBW gefragt wurde, ist natürlich klar vor dem Hintergrund dessen, dass jetzt ganz viel in Infrastruktur investiert werden soll, dass das Bayut auch für Unternehmen immer interessanter wird. Und insofern schaue ich eben als Chef von WIMCOM, dass ich unsere Transformation auch für unser eigenes Haus gut manage. Und das ist ja auch die Eigenverantwortung, und zwar dann nicht in der beratenden Rolle, sondern wirklich aus der Rolle des geschäftsführenden Gesellschafters heraus.
Aber lass uns da nochmal ganz genau hinschauen. Transformationsprozesse in der WIMCOM. Welche gibt es da? Warum sind die bedeutsam?
Also wir haben ja drei Geschäftsbereiche. Das ist Consulting, also die Beratung von Unternehmen. Der zweite ist Academy und der dritte ist Training und innerhalb von Training im Onboarding Military Business. Wir merken, dass jetzt die Unternehmen ganz schnell irgendwie reinkommen wollen und deswegen finden im Moment eben auch ganz viele Workshops, also Orientierungsworkshops im Bereich Consulting statt, wo Unternehmen einfach antesten, ist das was für mich oder auch nicht. Das bieten wir auch an. Aber wir bieten zum Beispiel keine Schnelltests an, um nochmal so in diese Corona-Philosophie zu gehen. Das heißt, wenn ein Unternehmen sagt, können wir mal eben innerhalb von einer 1-2 Stunden Videokonferenz rausfinden, ob das was für uns ist oder nicht. Das machen wir nicht, weil das einfach nicht die Tiefe hat, die ein Unternehmen braucht und auch verdient, damit man das eben auch wirklich bespricht. Das bedeutet, wir müssen hier einen Tag investieren, weil wir müssen ja auch das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens verstehen. Ansonsten können wir überhaupt nicht bewerten, ob dieses Unternehmen militärische Bedarfe decken könnte. In dem Bereich Academy erkennen wir, dass das weiterhin einer hohen Nachfrage in Anführungsstrichen ausgesetzt ist, dass die Unternehmen feststellen, wir brauchen die Tiefe des Wissens. Also es reicht jetzt nicht, das nur anzutriggern, sondern ich muss zum Beispiel verstehen, wo sind die Schnittstellen zwischen Vergaberecht, Vertragsrecht und auch öffentlichem Preisrecht und möglicherweise auch steuerrechtlichen Implikationen. Das muss verstanden werden. Und insofern, die Nachfrage nach der wirklich tiefen Wissensvermittlung ist weiterhin da. Wir haben aber auch festgestellt, dass Unternehmen, wenn sie denn entschieden haben, in diese Branche einzusteigen, auch eine Anfangsbefähigung brauchen. Und eine Anfangsbefähigung, jetzt mal locker übersetzt, kriege ich immer über ein Onboarding hin. Wir haben es jetzt Onboarding Military Business genannt und bieten das jetzt eben auch Ende August erstmalig an. Auch hier haben wir eine sehr hohe Nachfrage. Und wir sind davon überzeugt, dass wir in der Mischung von Präsenz und digitalen Selbstlernmodulen zumindest die Basics vermitteln können, worauf es in dieser Branche ankommt.
Und das bringt mich zu der automatischen Frage, wie schaffen das Unternehmen denn nun tatsächlich ins Military Business einzusteigen? Ich glaube, eine Frage, die euch sehr, sehr oft gestellt wird und ganz oft höre ich dann das Wort Anfangsbefähigung und eben Onboarding Military Business.
Ja, ich will die Frage mal zweigeteilt beantworten. Das eine ist, und das gehört immer auch zu dieser Anfangsbefähigung, bin ich mir als Unternehmenschef wirklich im Klaren, was es bedeutet, in diese Branche einzusteigen. Das eine ist ja, dass jeder von den Unternehmen, mit denen wir sprechen, auch auf die bisherigen Kunden auch schaut und überlegt, passt jetzt Kunde Bundeswehr, öffentlicher Auftraggeber Bundeswehr oder dann möglicherweise auch andere NATO-Staaten zu den bisherigen zivilen Branchen, die ich bedient habe. Passt es zum Beispiel, wenn ich einerseits Automotive bedient habe, dass ich jetzt auch im Militärbereich reingehe und ist es sinnvoll, von 100% zu 100% zu wechseln? Oder schaue ich, dass ich eben, wenn ich sehe, ich habe nachlassende Nachfragen in dem Bereich Automotive, dass ich in den Bereich Defense reingehe, aber vielleicht auch noch ein drittes Feld mit aufbaue, damit ich nicht wieder in diese strategische Falle laufe, von einer Branche oder innerhalb der Branche von ganz wenigen, ich sag mal, großen Marken abhängig zu sein. Das ist das eine. Das heißt, dass sich der Unternehmer selbst genau überlegen muss, wie er sich strategisch aufstellt. Das andere ist, dass es nicht reicht, dass nur er sich damit auseinandersetzt, sondern es ist super wichtig, dass er die Mitarbeiter wirklich mitnimmt. Und das bekomme ich nicht, indem ich sage, wir machen nur ein internes Onboarding, weil das ja immer nur intern, also fokussiert auf das eigene Unternehmen und auf das eigene Produkt- und Leistungsportfolio sein kann, sondern muss eben auch sagen, wenn man da einsteigen möchte, muss man den Mitarbeitern die Chance geben, auch diesen Einstieg für sich zu erleben. Dieses Erleben geht nur auch durch Präsenz, indem wir die eben auch hier bei uns zusammenfassen, dass sie sich auch untereinander vernetzen und dass auch jeder Einzelne selbst die Möglichkeit hat, auch mit unseren Experten zu sprechen, sodass man nicht immer von Dritten oder Vierten lernen muss, sondern eben auch direkt. Das bedeutet, dass wir auf der einen Seite, Tom, nicht zu tief einsteigen wollen, also im Sinne von Basics. Wenn es aber darum geht, Zusammenhänge zu verstehen, dann ist es schon unser Ansatz und es ist auch das Gesamtprogramm auch aufgebaut, dass ein Zusammenhangswissen zumindest vom Grunde her aufgebaut wird, damit derjenige, der sich mit diesem Themenfeld auch auseinandersetzt, die Möglichkeit hat, dann diese einzelnen Informationen, die er bekommt, dann eben auch sinnvoll zu verknüpfen.
Matthias, lass uns mal ins Jahr 2029 springen. Sind wir dann kriegstüchtig?
Ja, die Frage habe ich natürlich befürchtet. Zur Einordnung, das Ziel, 2029 kriegstüchtig zu sein, ist ja ein politisches, bedeutet aber jetzt nicht, zumindest für mich, dass es weniger konkret gemacht werden sollte. Ich bin Freund des Konkreten. Und wenn wir so ein Ziel hören, dann müssen wir, und das muss ich auch als Stratege sagen, nicht nur von heute, also von 2025 auf 2029 schauen, sondern eigentlich und auch unahnlich in Jahresscheiben zurück, von 29 auf 28, 27, 26 bis heute. Und das wiederum bedeutet, dass man natürlich auch Jahresziele definieren muss, weil nur wenn ich die Jahresziele dann sehe und dann vor allen Dingen diese auf der Zeitachse von links nach rechts, aber von rechts nach links, erkenne ich ja überhaupt, ob ich dieses Ziel erreichen kann. Wenn wir sehen, woran wir im Moment arbeiten, also an der Unterstützung der Ukraine durch Geld und durch Waffenlieferungen, also durch auch Abgaben von Waffensystemen. Wenn wir dann aber auch sehen, dass wir auch selbst als militärisches, ich sag mal, fast Vakuum, ja, sehen müssen, dass wir eben wieder uns ausrüsten müssen, dann erkennen wir schon beide, dass es sehr schwer sein wird, das zu erreichen. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir auch eine Abschreckung erreichen, also mindestens mal eine Abschreckung, dass wir, dass der potenzielle Aggressor, wer das auch immer sein wird, und man muss ja nicht nur immer auf die Russen schauen, sieht, dass wir erkannt haben, dass wir diesen Paradigmenwechsel vollziehen müssen. Ich glaube, dass das eben auch mal mindestens auf politischer Ebene erkannt wurde. Und auch von vielen in der Bevölkerung, auch wenn sie das nicht so im Detail ableiten können, wie ich das auch ausgeführt habe, aber die die grundsätzliche Notwendigkeit wurde schon erkannt. Und jetzt geht es eben darum, dann abzuleiten, was können wir eigentlich bis 2029 tatsächlich erreichen? Und deswegen bin ich eben auch dafür, diese Jahresziele auch zu definieren. Ich weiß, dass das politisch schwierig ist, weil es natürlich immer einfacher ist, zu sagen, in 4 Jahren wird das erreicht, anstatt zu sagen, nächstes Jahr müssen wir das und das erreicht haben. Aber nur so kriegen wir eine Konkretisierung mit. Und dann nochmal das zu verknüpfen mit deiner Frage, versteht die Gesellschaft das? Versteht die Bevölkerung das? Und versteht sie auch, warum Hunderte von Milliarden investiert werden müssen? Sie versteht es dann, wenn wir diese Ziele runterbrechen, wenn wir es konkreter machen und dann eben auch in eine Kommunikation eintauchen, die mehr außerhalb der Community eben auch den Menschen oder die Menschen auf der Straße erreichen können.
Ich weiß, dass viele sehr skeptisch sind mit dem Blick auf 2029. Wenn wir jetzt den August 24 mit dem August 25 vergleichen, hättest du gedacht, dass wir heute dastehen, wo wir jetzt sind?
Nein, ich glaube, dass hier viel erreicht wurde. Also ich nehme nur mal diesen Punkt Wahrnehmung in der Bevölkerung, Wahrnehmung der Menschen, Wahrnehmung der Medien und natürlich auch die ganzen Anfragen, die wir auch selbst erleben. Da muss ich sagen, in dem letzten Jahr und vor allen Dingen seit Beginn dieses Jahres hat sich unheimlich viel getan. Also viel schneller, als ich das vermutet hätte. Ich hoffe, dass aus dieser medialen, aus dem starken medialen Interesse in den letzten, ich sag mal, 6 bis 9 Monaten jetzt eben auch das kommt, was sich auch jeder wünscht, dass die Medien kein Selbstzweck sind, sondern Informationen transportieren, die für den Menschen auch wichtig sind. Und er sich dann vielleicht auch überlegt, was kann er selbst ihm auch beitragen.
Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir werden gemeinsam drauf blicken. Danke, Matthias.
Danke, Tom.
Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Danke für eine intensive halbe Stunde. Und jetzt sind wir auf eure Reaktionen gespannt. Das war Inside Military Business mit der größten deutschen Unternehmensberatung im Business to Military, der WIMCOM. Lust auf mehr? Als Kunde vielleicht? Oder Lust auf unsere Academy und Coaching? Alle Infos auf wimcom.de.